So, liebe Freunde, gleich geht's hier los mit der großen XXL-WM-Vorschau. Wir schauen uns heute alle Gruppen an und stellen uns jeweils die Frage, was können diese Teams erreichen bei diesem Turnier? Und was machen wir noch heute?
Ja, wir schauen uns bei den Teams natürlich auch an, was sind so die Stars der Mannschaft? Was sind die mit den höchsten Marktwerten? Also da werden wir auf jeden Fall auch einen Blick drauflegen, Max Fritsching.
Ja, genau so machen wir das und jetzt geht's los.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Falls euch Stroh, die Fußballshow.
Und da sind wir auch schon. Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Stroh, die WM-Show. Wie es natürlich korrekterweise ab jetzt heißt, hier in diesem Format. Und mein Name ist trotzdem Max Fritsching und mir zugeschaltet ist der WM-Meier, Michael Strohmeier.
Ja. Servus oder hello. Hello everyone. Hello Europe. Hello Germany.
Das klingt mehr nach ESC als
ja,
nach
aber,
WM.
Das aber war gut. Bewusst. Das war bewusst, denn die WM wird, glaube ich, ein bisschen wie ein ESC im fußballerischen Sinne auf amerikanischem Boden sein. Und ich habe gerade im Intro überlegt, ob es Sinn ergibt, dass wir hier so Sounds wie diesen Adlerschrei zwischendurch mal einspielen.
Du meinst so Freedom Sounds.
Ja, Freedom Sounds. Da muss ich sagen, ist ein riesen Guilty Pleasure von mir, dass immer wenn dieses Freedom-Geräusch in einem Reel kommt, finde ich es automatisch lustiger.
Ja, das stimmt. Ja, eine Menge Shitshow werden wir mit Sicherheit erleben in den nächsten Wochen bei der WM drüben in den USA und natürlich auch Mexiko und Kanada. Und wir haben uns heute vorgenommen, die große Vorschau für die WM euch hier zu machen, denn viele warten ja damit. Ne? Also ist es klar, wenn ein großes Turnier ansteht, gibt es eine Vorschau von uns. Das ist eine Tradition hier. Ich gehe davon aus, die meisten Fußballfans da draußen haben gewartet auf unsere Vorschau.
Zu
denn
Recht.
Das ist die einzige, die natürlich vollumfänglich ist.
Ja, wo wir auf die einzelnen Punkte so viel Wert legen, wie es der Wert auch wert ist. So,
ja, muss man genau. Und hier gibt es die besonderen Facts. Nämlich, das ist die erste WM, an der 48 Teams teilnehmen, Michael. Wusstest du das?
Ja, das ist mir völlig neu. Wie viele waren es denn vorher, Max?
Ja, also von 98 bis 2022 waren es, glaube ich, 32.
Das heißt ja, dass es jetzt 12 Gruppen gibt mit je 4 Teams.
Ja, das ist richtig schlecht choreografiert hier. Aber ja, so ist es. Es ist die XXL-WM, ne? Also es wurde aufgebläht bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, es gibt auch schon die ersten Gedanken bei der FIFA, die daran denken, das noch weiter zu spinnen, dass da irgendwann 62 Mannschaften oder wie viel auch immer dann auf dem Tableau stehen bei der WM. Wir sind jetzt bei 48 angekommen. Ja, hat natürlich die Besonderheit, dass es viel, viel mehr Gruppen gibt, 12 Stück insgesamt. Und es ist nicht mehr so, dass nur die beiden Gruppen ersten weiterkommen, sondern auch noch die 8 besten Gruppen Dritten.
Ja, und das führt natürlich zu einem riesengroßen Chaos. Und das macht die Bewertung tatsächlich auch des Turnierzweigs und auch des Weiterkommens super schwierig im Vorfeld. Also man kann jetzt zwar sagen, es gibt eine gewisse Tendenz der einzelnen Teams, aber es hängt auch viel von Glück ab, ob man jetzt da durchkommt oder nicht. Also ich muss sagen, das führt natürlich dazu, dass man jetzt sehr viele Teilnehmer hat, die zum ersten Mal oder zum zweiten Mal teilnehmen, die sonst nicht die Chance haben, was ja auch auf eine Art und Weise schön ist.
Ja, auf eine Art schon, aber man wird natürlich das Gefühl der Verwässerung nicht los, ja, ne? Weil wir haben so viele Mannschaften dabei, ne? Wir werden ja jedes Team mal kurz ansprechen hier, da guckst du die Kader durch und denkst dir, ja gut, das liest sich jetzt irgendwie wie Regionalliga von den Spielern her. Ob das dann den sportlichen Mehrwert bietet bei dieser WM außerhalb vom Kulturellen, ne? Darauf wolltest du ja sicherlich hinaus, ne? So Underdogs dabei zu haben, die ganz neue Kulturen reinbringen in so ein Turnier, ist ja schön, aber sportlich fraglich meines Erachtens.
Ja. Stell mal vor, es gibt 48 Teams und Italien ist trotzdem nicht dabei.
Ja, das wäre ja irre.
Ja.
Aber auf Italien kommen wir ja bestimmt gleich, ne? Die sind doch sicherlich in einer der Gruppen vertreten.
Ich meine, wir machen ja eine Vorschau von allen Teams.
Ja, aber diese WM wird eine WM der Superlative, nicht nur was die Anzahl der Teilnehmer angeht, sondern das ist auch so richtig der Vorstoß ins nächste Zeitalter, habe ich so das Gefühl, ne? Also alleine der Fakt, dass die Bälle vorm Spiel per USB aufgeladen werden müssen, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das lässt meinen Fußball, den ich kenne, so ein bisschen wanken. Also das ist irgendwie komisch.
Ja, das ist schon, wobei man sagen muss, na, der technische Fortschritt macht im Fußball nicht Halt und das hat jetzt wahrscheinlich auch weniger mit den USA, mit den US und A an sich zu tun, sondern einfach grundsätzlich mit dem Fortschritt der Technik, was so automatisierte Auswertung etc. angeht. Aber ja, das ist die Richtung, in der wir uns bewegen.
Und es gibt ein paar neue Regeln. Also die FIFA hat nicht nur ein paar neue Regeln, sondern richtig viele neue Regeln eingeführt. Also zum Beispiel für das hier gibt's Rot. Und alle Podcast-Hörer fragen sich jetzt, was hat der Mann gemacht? Er hat die Hand vor den Mund gelegt. Hand vor den Mund ist eine sofortige rote Karte ab jetzt.
Ja. Ich finde, es ist eine sehr extreme Regel. Ich glaube, mit einer gelben Karte wäre man zu Beginn als Abschreckung auch ganz okay gefahren.
Ja, also einmal aber rassistisch beleidigen mit vorgehaltener Hand ist dann gelb. Das ist okay. So, das ist der Warnschuss. So. Nochmal nicht.
Herr Fritsching, bringen Sie mich jetzt nicht in diese Ecke hier, die ich nicht verdient habe. Nein, aber es, ne, grundlegend finde ich, finde es ja sowieso eine Unart, dass das immer wieder oder dass das in den letzten Jahren immer mehr gemacht wurde, dieses hinterher vorgehaltene Handreden. Ich finde es, obwohl man nicht mal im selben Raum ist, empfinde ich es als Zuschauer auch als unfassbar unhöflich.
Ja.
Und deswegen finde ich Rot auch völlig in Ordnung.
Die beste neue Regel ist meines Erachtens die Zeitbeschränkung bei Wechseln. Nach 10 Sekunden musst du vom Platz sein. Wenn du das nicht schaffst, muss der andere Spieler, der reinkommen sollte, eine Minute warten. Und du hast eine Minute Unterzahl. Finde ich sehr gut.
Finde ich fantastisch. Auch was Standardsituationen angeht, gibt es ja eine neue Regelung. Und das gab es ja schon bei Abstößen, ne, Torabstößen, dass da der Schiedsrichter angezeigt hat, pass mal auf, mach hinne. Aber das gibt es jetzt auch bei allen anderen Standards, also Einwürfe, meine ich, sind jetzt auch mit dabei.
Ja, also es werden alle dazu angehalten, das Spiel nicht zu verzögern. Ne? Das ist ja eigentlich eine Sache, die sehr gut ist.
Ja, finde ich auch. Also das ist ja auch bei dem Deutschlandspiel so ein bisschen Thema gewesen, die Nachspielzeit an sich. Die Berechnung, aber da kommen wir später noch mal drauf.
Ja, da kommen wir mit Sicherheit auch im Laufe des Turniers drauf. Lass uns mal direkt reinstarten, denn wir haben ja 12 Gruppen vor uns von A bis L. Also Gruppe L, das klingt auch schon so absurd und falsch. Ja. Aber wir werden sie alle mal durchackern für euch hier. Wir beginnen natürlich in Gruppe A. Und da haben wir Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien. Und wir fangen mal an mit dem Co-Gastgeber Mexiko.
Ja, Mexiko ist jetzt als Titelgewinner des CONCACAF Gold Cup ins Turnier gekommen. Hat, finde ich, eine recht stabile Mannschaft. Ist jetzt keine wird kein Geheimtipp sein, auch keine Übermannschaft. Aber in einer Gruppe mit Südafrika, Tschechien und Südkorea auf jeden Fall ebenbürtig mit der Kraft der Freundschaft, also mit dem Heimvorteil im Rücken.
Ja, das stimmt. Heimvorteil wird natürlich was ausmachen für die Mexikaner. Ja, vom Kader her, es ist solide. Da sind schon ein paar bekanntere Namen dabei. Also zum Beispiel vom AC Milan Santiago Jiménez. Edson Alvarez kennt man sicherlich auch noch aus seiner Zeit bei West Ham. Der wäre mal fast beim BVB gelandet, mittlerweile bei Fenerbahce. Und im Tor natürlich der ewige Guillermo Ochoa, der mexikanische Ted Mosby.
Ja, das ist auch ganz wild. Es hieß ja, er nimmt nicht teil, diesmal nicht nominiert. Der Mann, der nur alle 4 Jahre überhaupt Fußball spielt.
Ja, dazwischen also gar nicht.
Für Julian Nagelsmann der absolute Horror.
Nenn mir einen Verein, bei dem Ochoa gespielt hat. Ihr auch da draußen. Nennt mir einen Verein, bei dem der Mann gespielt hat. Ihr werdet keinen finden, ohne nachzugucken.
Ohne nachgucken findet ihr das nicht.
Ja,
wäre, wenn er jetzt Spielminuten hat, wäre er Rekordhalter als erster Torhüter, der 6 Weltmeisterschaften spielt.
Ja, das wäre unfassbar. Er spielt übrigens aktuell auf Zypern bei AEL Limassol.
Ja.
Das nur als kleine Info.
Guck mal einer an.
Das macht der Mann also zwischen den Weltmeisterschaftsturnieren.
Das ist also privat.
Lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen auf Zypern. Ja. Ist doch okay. Ja, also Perspektive in dieser Gruppe. Ein zweiter Platz ist machbar. Erster vielleicht auch, wenn es richtig gut läuft. Mhm. Also weiterkommen, ja. Aber ich glaube, K.O.-Phase könnte dann relativ schnell vorbei sein für die Mexikaner. Ja,
glaube ich auch. Da sind wir dann bei dem Thema, das ist das 16. Finale. Dass das 16. Finale nicht einzuschätzen ist, was den Gegner angeht. Ich finde Gruppe A, bevor wir jetzt weitergehen auf die einzelnen Mannschaften, ich finde Gruppe A insgesamt übrigens sehr ausgeglichen in den Teilnehmern.
Also ja, ausgeglichen. Einer fällt für mich so ein bisschen ab und das ist das nächste Team Südafrika. Also die sehe ich schon ein bisschen unter den anderen drei.
Ja.
Das letzte Mal dabei gewesen 2010 als Gastgeber der WM. Ne, 2002 waren sie dann das letzte Mal regulär auch qualifiziert für eine Weltmeisterschaft. Jetzt wieder dabei. Ich meine, wir haben alle geile Erinnerungen an 2010, oder?
Ja, klar.
Also unsere Generation sowieso.
Ja, also das Einzige, was nicht so angenehm war, sind die Vuvuzelas, so, aber ansonsten 2010 ein riesiges Fußballfest. Vielleicht
das war Peak-WM. Also für mich ist es die beste WM aller Zeiten.
Wahrscheinlich die letzte WM, wo man noch so einigermaßen romantisch zurückblickt.
Ja, also hat natürlich bei uns auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir halt in einem Alter waren, wo wir so in der Blüte unserer Verfassung standen, irgendwie alles geil war, man jede Party mitgenommen hat, so die Public Viewings alle geil waren, aber das Turnier hat auch so Bock gemacht. Ne? Du hast eine junge, hungrige deutsche Mannschaft gehabt, die gegen die ganz Großen mithalten konnte, obwohl es ihnen vorher keiner zugetraut hat. Das war einfach richtig geil.
Ja. Kleinen Funfact gibt es vielleicht zum Trainer, der ein bisschen klingt, als hätte man versucht, eine Modemarke zu kopieren, aber es unauffällig auszusehen zu lassen. Der Trainer ist nämlich Hugo Broos.
Beim Blick auf den Kader finde ich auffällig, dass da 8 Spieler von den Mamelodi Sundowns dabei sind. Und die kennen wir ja noch von der Club-WM.
Wollte gerade sagen, also Connoisseure wissen Bescheid. Mannschaft mit dem Namen eines Cocktails.
Genau, wenn wir jetzt an der Cocktailbar stehen würden, dann würdest du sagen, oh, ich nehme Kai Pirinha, ich würde sagen, nee, ich nehme Mamelodi Sundown und dann würden wir uns damit an den Strand setzen, ist doch schön.
Da hinten? Ja, nee, nicht direkt in der prallen Sonne.
Nimm mal 2 Servietten mit.
Ja. Ja, was man vielleicht auch noch über Südafrika sagen kann, ist, dass sie Gruppenerster in der Qualifikation war, obwohl 3 Punkte abgezogen wurden, weil sie nämlich innerhalb der Qualifikation einen Spieler eingesetzt haben, der nicht spielberechtigt war.
Das ist auch selten. Hat einer vielleicht am falschen Pass gespielt oder so. Ja. So Kreisliga-Move.
Ja, die dürfen nur eine Maximalanzahl von Nicht-Europäern einsetzen.
Ja, das ist eine Regel, die fällt den Afrikanern immer wieder auf die Füße. Wow, ey. Das ist gleichzeitig witzig und respektlos. Okay, aber alles in allem Südafrika für uns Perspektive Vorrunden aus, oder?
Ja, absolut. Ja. So, von einem Süd zum anderen kommen wir zu Südkorea.
Ja.
Ach, ich merke schon, das wird eine dieser Folgen, wo wir im Nachhinein sagen, naja, die einen werden es gut finden und die anderen nicht.
muss man mögen.
Das Prädikat muss man mögen. Das ist eine Liebhaberfolge. Südkorea ist auch in dieser Gruppe. Also wir haben 2 Süds. Ich bin immer, also ich glaube, seit der Heim-WM von Südkorea immer so, habe ich so einen leichten Softspot für die koreanische Nationalmannschaft, muss ich sagen. Und ist mittlerweile auch schon die 12. WM-Teilnahme.
Ja, die sind stabil fast immer dabei. Ne? Also die haben sich da auf jeden Fall etabliert. Ja, bekannte Namen sind natürlich auch immer viele dabei bei Südkorea. Ne? Gerade wenn wir jetzt auf die Bayern schauen, Min Jae Kim ist natürlich dabei, Eung-min Son ist dabei, mittlerweile ja schon so im Endstadium seiner Karriere, würde ich sagen. Der ist ja in die USA gewechselt zu LAFC, also von daher, der ist ja schon da, ne? Das macht Sinn, den zu nominieren.
Ja.
Aber hatte natürlich bei Tottenham eine ganz, ganz große Zeit und wir kennen ihn natürlich auch aus der Bundesliga in Hamburg und Leverkusen. Kang In Lee kann man noch erwähnen von PSG, aktueller doppelter Champions League-Sieger. Das ist ein richtig starker Offensivspieler und aus der Bundesliga dabei einfach Jens Kastrop.
Ja. Jens Kastrop, unser unser Lieblingsspieler des Kaders, kann man so sagen, glaube ich.
Absolut,
unser Jens.
Jessung Lee von Mainz ist auch dabei, ne, kennt man natürlich auch gut den Namen. Ja, souveräne Quali, aber auch wenig Konkurrenz. Ne? Das ist ja halt auch immer so das alte Südkorea-Problem.
Ja, schwer einzuschätzen sollte, aber der Anspruch sollte sein, dass man auf jeden Fall die Gruppenphase als Erster oder Zweiter übersteht. Ja.
Und der für mich dann, Favorit auf dem ersten Platz in der Gruppe.
Ein bisschen abzuwarten, wie Mexiko durch den Heimvorteil ins Turnier kommt.
Ja.
Aber dann, ja, je nachdem, wie das 16. Finale läuft, ist auch mehr drin. Aber danach wird wahrscheinlich Schluss sein.
Ja. Dann haben wir noch die Tschechen. Die haben sich ja über die Playoffs qualifiziert in Europa. Das ist die erste WM seit 2006 für die Tschechen.
Ja, und erst die zweite WM seit der Trennung von der Slowakei.
Ja.
War damals ja ein Rosenkrieg, aber haben beide Seiten dann verkraftet. Und ich finde, wir hatten da ja schon drüber gesprochen, ich finde, Tschechien ist wesentlich schlechter bei WMs unterwegs, als ich es irgendwie im Gefühl habe. Und
du denkst wahrscheinlich so an die Zeit, so Pavel Nedved, Thomas Rosicki, Jan Koller, Milan Baroš.
Ja, und ich denke, dass die Zeit immer noch so ist. Jetzt hat man halt Ranat Schlotzek und der Zufall spielt auch eine Rolle.
Ja, also dieser Tschechenkader ist in erster Linie powered by der TSG Hoffenheim. Ja. Ne? Drei Leute dabei von der
TSG. Drei Leute aus von der TSG. Dann hat man natürlich mit Patrick Schick den Topstürmer von Bayer Leverkusen.
Und verlässliche Größe da vorne auf jeden Fall. Ja, aus der Premier League hat man auch relativ bekannte Namen. Thomas Suchek zum Beispiel von West Ham, wichtiger Mann im Mittelfeld. Und dazu noch Ladislav Krejci, ist ein Innenverteidiger von Wolverhampton, abgestiegen in dieser Saison, aber auch ein richtig guter Mann. Also die Tschechen kommen auch mit einigem an europäischer Klasse und dann immer so unterfüttert von den ganzen Slavia- und Sparta-Prag-Spielern. Ne? Die kommen dann noch so dazu als Filmmaterial im Kader.
Ja, und da finde ich, sieht man es dann halt auch, dass diese Gruppe sehr ausgeglichen ist. Das kann für Südafrika natürlich jetzt blöd sein, weil sie drei mittelmäßig starke Gegner haben. Es kann aber auch gut sein, dass sie sich alle gegenseitig die Punkte wegnehmen und es dann ein überraschendes Weiterkommen gibt, finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Ja, das stimmt. Also drei ausgeglichene Teams, eins, was ein bisschen abfällt. Aber ja, die Tschechen sehe ich jetzt auch nicht besser als Mexiko und Südkorea. Also das ist wirklich ein Niveau, ja. Ja, kommen wir mal zu einer Gruppe, wo es vielleicht ein bisschen klarer wird oder ähnlich aussieht. Gruppe B mit Bosnien und Herzegowina oder auch dem FC Schalke 04, könnte man sagen. dazu noch einem weiteren Co-Gastgeber, Kanada, Katar und der Schweiz.
Ja. Ja, würde ich sagen, da ist die Qualität dann doch ein bisschen, da geht die Qualität dann schon arg auseinander zwischendrin. Fangen wir mal mit Kanada an. Zweimal bei einer WM teilgenommen. Zuvor, also jetzt das dritte Mal insgesamt, dieses Mal allerdings nicht qualifiziert, sondern als Gastgeber. Die letzten beiden Male sind sie auch Gruppenletzter geworden, sind aber auf einem aufsteigenden Ast.
Es ist auf jeden Fall die beste Mannschaft, die sie je zu einem Turnier geschickt haben. Also so viel auch an europäischen guten Spielern, also Klassenspieler teilweise, also allen voran natürlich Alphonso Davies von den Bayern. Aber da ist eher das Problem, dass der ja noch gar nicht richtig fit ist. Also fürs erste Spiel wird der wahrscheinlich sogar ausfallen. Mhm. Und dann wird man gucken müssen, wie schnell der dann danach fit wird. Also bei Alphonso Davies wird es eine schwierige Nummer, auch wenn er natürlich nominell sicherlich der größte Name in dem Team ist.
Ja, ja, wen man auch kennen könnte bei Kanada, ist der Trainer. Jesse Marsh. Der
unterstehe ich jetzt hier irgendein ganz schlimmen Wort.
Nein, der ein Intermezzo bei RB Leipzig hatte von wenig erfolgreicher Natur. Und trainiert jetzt Kanada.
Alphonso Davies ist aber nicht der Einzige. Also da gibt es wirklich schon ein paar mehr, die in Europa auch eine gute Rolle spielen. Mittelstürmer Jonathan David zum Beispiel, den kennt man noch sehr gut aus seiner Zeit bei Lille. Da war der richtig stark jahrelang in Frankreich, ist jetzt vor einem Jahr zu Juventus gewechselt. Also der spielt sogar bei einem wirklich namhaften Club. Und dann gibt es auch wirklich noch weitere ne, die einen guten Marktwert haben, die vielleicht auch noch zu größeren Clubs wechseln. Ismaël Koné könnte man nennen von Sassuolo, und Sechser. Promise David gibt es noch von Saint-Gillois, auch ein Stürmer. Also Kanada reist zum ersten Mal mit einem Kader zu einer WM, wo man sagen kann, ja, der könnte auf europäischem Niveau vielleicht sogar einigermaßen mithalten.
Ja, ich denke mal, realistisch kann man sagen, vielleicht überraschend, wenn eine von den anderen jetzt stolpern sollte, überraschend auf den zweiten Platz landend, eher ein guter Dritter.
Platz 3 ist wirklich gut machbar, weil ja Katar dabei ist. Ne? Auf die kommen wir gleich. Die sind für mich safe Platz 4. Aber Platz 3 ist auf jeden Fall erreichbar für Kanada.
Ja, der Favorit der Gruppe ist die Schweiz. Also Schweiz, ja, mittlerweile die sechste WM in Folge, haben sich durchaus einen etablierten Kader mittlerweile aufgebaut. Auch hier sehr viel Bundesliga-Erfahrung im Raum stehend.
Geh mal den Kader durch. Wer hat denn davon noch nicht in der Bundesliga gespielt oder spielt gerade in der Bundesliga?
Das wäre die eigentliche Challenge, Spieler zu finden aus der Schweiz, die noch nicht in der Bundesliga gespielt haben.
Ja, also das Gregor Kobel natürlich im Tor. Der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist Granit Xhaka, ne, mittlerweile ja Sunderland, aber lange Leverkusen und auch Gladbach gewesen, den kennen wir natürlich sehr, sehr gut. Dan Doi vorne ist auch noch ein wichtiger Mann, ist einer der wenigen, die noch nie in der Bundesliga gespielt haben, von Nottingham. Breel Embolo ist dabei, ne, der darf jetzt mittlerweile auch einreisen, ne, dem haben sie erstmal die Einreise verweigert.
Ja, das müssen wir kurz erzählen. Das gehört ja dazu. Breel Embolo, vor ein paar Tagen hieß es, ja, hat seine Papiere nicht korrekt, hat seinen Reisepass, glaube ich, nicht gefunden oder so, haben sie dann nicht einreisen lassen.
Ja.
Also konsequent irgendwo.
So schnell geht das. Johan Mansambi dabei auch von Freiburg. Ne? Mhm. Könnte vielleicht sogar so ein Breakout-Star werden, wenn der gute Spieler hat für die Schweiz. Ich meine, bei Freiburg sich ja schon richtig etabliert. Dann jetzt auf ganz großer Bühne, dann kommt vielleicht noch ein richtig unanständiges Angebot beim SC Freiburg rein im Laufe des Transfersommers.
Ja, durchaus möglich. Also auch schon im Europa-League-Finale gezeigt, dass er zu höherem berufen ist. Ja, spannende Personalie für dich vielleicht, emotional bedingt, Cedric Itten.
Steigt mit der Fortuna in die dritte Liga ab, aber fährt zur WM, na klar.
Ja, das muss man so auch erstmal machen.
Vielleicht sogar zu Schalke, ne? Schalke ist ja auch, ist ja dabei, gerade Leichenfledderei bei der Fortuna zu betreiben. Mit Satoshi Tanaka hat man ja den ersten schon geholt. Ich glaube, an Cedric Itten ist man auch interessiert.
Ja, gut.
Ja. Könnte interessant sein. Ja, also Schweiz für uns Top-Favorit in der Gruppe, da gehen wir von Platz 1 aus. Und die Schweizer, die sind für mich auch gut, vielleicht sogar noch zwei, drei Runden weiterzukommen. Ne? Also die gerade so die Erfahrung, die dieser Kader ja auch aus dem europäischen Fußball mit sich bringt, das könnte was werden. Ne? Je nachdem, auf wen man da trifft. Ne? Das ist ja wirklich bei dieser Riesen-WM kaum auszumachen, wer das sein könnte.
Das stimmt, aber Viertelfinale sollte schon dann auch der Anspruch sein, den die Schweiz dann haben darf, ohne dass es unrealistisch ist.
Finde ich auch. So, kommen wir zu dem Team, was sehr wahrscheinlich den letzten Platz belegen wird in der Gruppe, Katar.
Ja, zweite WM in Folge.
Ja, aber diesmal sogar sportlich qualifiziert.
Ne? Ja, diesmal sogar sportlich qualifiziert in einem Entscheidungsspiel gegen Saudi-Arabien. Was durchaus auch den anderen einen oder anderen Skandal mitgebracht hat. Ich glaube, der Star der Mannschaft ist eigentlich der Trainer. Mit Lopetegui.
Julen Lopetegui, genau, Spanier, der ist in Europa sehr bekannt, in der Premier League schon gewesen, in Spanien viel trainiert. Den kennt man auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der hat sie dann hier ins Turnier geführt. Ja, der einzige Spieler, den man vielleicht schon mal gehört hat, ist Akram Afif. Der spielt auch in Katar, aber der ist da so der ganz große Superstar, war auch vor 4 Jahren der ganz große Superstar. Der hat mal in Europa gespielt, ich glaube, bei Villarreal war der mal. Mhm. So der einzige, den man vielleicht mal gehört hat.
Der hat mal höher gespielt, aber das wird am Ende auch nichts ändern daran, dass Katar wahrscheinlich sang, klang und vor allen Dingen auch punktlos aus dem Turnier ausscheiden wird.
Und dann komplettiert die Gruppe B deine persönliche Lieblingsnation nach Deutschland. Ne?
Brate 04, Bosnien und Herzegowina. Es ist tatsächlich auch, man hat genauso viele WM-Teilnahmen wie Katar. Das muss man sich einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Nach 2014 das nächste Mal dabei. hauptsächlich dadurch Aufmerksamkeit erzeugt, dass sie die Italiener in den Playoffs rausgekickt haben.
Die sich ja schon gefreut hatten über das Los Bosnien, ne?
Ja. Ja, ist auch immer noch eine kleine Genugtuung, glaube ich. Und halb S04, beziehungsweise sehr viel S04, sehr viel Bundesliga ist auch dabei. Dzeko, Katic, aktive Schalke 04-Spieler, Kolasinac, ehemaliger Schalke 04-Spieler. Ja. Also da ist die Brate-Connection auf jeden Fall am Start. Genau.
Demirovic natürlich vom VfB dabei, den kennt man natürlich sehr, sehr gut. Der wird da vorne wichtig werden. Alai Begovic kann man noch erwähnen von RB Salzburg. Der kehrt auch zu Leverkusen zurück. Den haben die nämlich zurückgekauft. Also vielleicht bleibt er sogar in Leverkusen oder man verkauft ihn weiter. Weiß man noch nicht, aber der ist in Salzburg richtig stark geworden. Könnte auch einer sein, der vielleicht seinen Durchbruch feiert. Im Tor Nikola Vasil von St. Pauli.
Ja.
Kennt man natürlich auch noch.
Trainer Sergej Barbaris kennt man auch.
Ja, selbstverständlich. Perspektive für Bosnien in der Gruppe. Platz 2 ist machbar, ne?
Platz 2 ist machbar, also sehe ich auch stärker als Kanada, schwächer als die Schweiz. Aber auch da, man weiß ja nicht, wer wie wo mal stolpert. Ne? Und dann kann für Bosnien-Herzegowina auch die ganz große Überraschung passieren. Ich glaube allerdings, dass es viel weiter als Achtelfinale wohl nicht geht.
Ja, das stimmt. Aber wäre ja schon auf jeden Fall ein Erfolg, ne, wenn man da in die K.O.-Phase kommt. So, dann kommen wir zur Gruppe C. Und in der Gruppe C ist der erste Mitfavorit, zumindest nominell auf den Titel, die Brasilianer.
Ja, Brasilien, glaube ich, brauchen wir auch gar nicht groß drüber reden. Brasilien mit seinem Fußball, seinen Spielern immer Favorit auf den Titel, muss immer den Anspruch haben, zumindest in die Top 4 Platzierungen zu kommen. 23 WM-Teilnahmen.
Ja, ja, waren bei jeder WM dabei. Ja. Aber bei den Brasilianern ist es tatsächlich so, dass die mittlerweile ihre Erwartungen runtergeschraubt haben. Die letzten WMs waren halt so katastrophal schlecht unter den Erwartungen, dass man jetzt irgendwie dann langsam auch ein bisschen resigniert. Die ganz großen Glanzzeiten von Brasilien sind aber auch vorbei. Ne? Deswegen hatte ich auch gesagt, nominell Mitfavorit, weil Brasilien natürlich so einen großen Namen hat. Aber die Realität sagt eher, nee. Also klar, sie haben natürlich noch ein paar ihrer ganz großen Stars, ein Vini Junior natürlich, ein Rafinha, Martinelli, Gabriel, die beiden von Arsenal, das sind schon noch große Namen dabei, Marquinhos zum Beispiel vom PSG, aber das ist keine Mannschaft, wo ich jetzt sofort sagen würde, die spielen um den Titel, also das reicht nicht dafür.
Ja, es ist irgendwie, diese brasilianische Ära ist irgendwie leise zu Ende gegangen.
Ja.
Man hat, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, es war früher ja so, man hatte Stars, die hatten auch ein gewisses Ego, aber die haben am Ende sich alle zusammengerauft, haben auf dem Platz dann halt ihr Herz gelassen und haben mit Spaß und Leidenschaft Erfolge eingefahren. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile viel mehr diese Selbstdarstellung ist, die dafür sorgt, dass dann halt es nicht mehr ein gemeinsames Miteinander ist.
Ja, und vor allen Dingen Brasilien ist ja immer darauf angewiesen, dass in den europäischen Top-Ligen dann brasilianische Spieler es auch zu Superstars schaffen, ne? Weil aus eigener Kraft schaffen sie das natürlich nicht. Ihre eigene Liga ist meilenweit entfernt vom europäischen Top-Fußball. Mhm. Das heißt, sie sind immer darauf angewiesen, die bilden ja nur gute Jugendspieler aus. Aber ich glaube, da hat man vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren auch irgendwie den Anschluss verpasst an die wirkliche Weltspitze. Vielleicht, ne, das, was du sagst, vielleicht ist es ein bisschen die Disziplin, die fehlt, die aber heutzutage im Fußball unabdingbar ist, ne, also dass die immer noch irgendwo den Spaß am Fußball haben, aber die Disziplin teilweise fehlt. Vielleicht reifen deswegen nicht mehr so viele brasilianische junge Talente zu absoluten Topspieler, wie es damals noch war, ne, vielleicht.
Ja, es ist ja auch, das halt, ne? Es war ja auch eine Zeit lang dann einfach alles viel zu teuer dafür, dass die Spieler dann rüberkamen nach Europa und nicht performt haben.
Ja, ja, klar. Der kulturelle Unterschied natürlich kommt da auch noch mal dazu. Ja, also Brasilien nicht mehr das, was sie mal waren. Also auch wenn sie mit Carlo Ancelotti meines Erachtens genau die richtige Trainerwahl getroffen haben, weil für so ein Team brauchst du einen wie Carlo Ancelotti. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es funktioniert.
Ja, aber es wird, also in der Gruppe wird es auf jeden Fall für den Gruppensieg reichen.
Schon, klar.
Ja. Und es wird auch wieder Richtung Viertelfinale gehen, wie die letzten beiden WMs. Man muss nur schauen, schafft man es diesmal eine Runde weiter als die letzten beiden Turniere.
Ja, genau. Dann kommen wir zu Haiti, einem Winzling der WM. Und eine Sache war mir nicht klar. Haiti nimmt nicht zum ersten Mal an der WM teil. Die waren nämlich 74 schon mal dabei. Das ist die zweite WM-Teilnahme von Haiti.
Das ist völlig crazy.
Das war mir nicht klar.
Nee, das war mir auch nicht klar. Ich dachte, das wäre eine dieser Premieren, die wir erleben dürfen.
Ja, Haiti, winzige Nation. Da sind auch nur wenige Spieler dabei, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also der einzige, den ich schon mal gehört hatte, war von Sunderland, Wilson Isidore. Ist ein Stürmer, der ja eigentlich, glaube ich, sogar aus England kommt und haitianische Wurzeln hat. Und davon haben sie natürlich viele, die sie dann eingebürgert haben, jetzt für die WM und auch vorher schon. Es wird nichts machbar sein in der Gruppe für Haiti.
Haiti hofft einfach, dass sie gegen Schottland irgendwie einen Punkt holen oder mehr. Weil gegen Marokko und Brasilien wird man kein Land sehen. Das ist für eine Insel normal, aber im Fußball halt auch nicht gut.
Ja.
Und für Schottland, gegen Schottland hofft man. Das ist, glaube ich, so der Turnierplan.
Eine Story ist noch krass. Bei Haiti im Kader ist nämlich ein deutscher Legionär. Der Torwart, Josué Duverger, also ist nicht der erste Torwart, eher zweiter oder dritter. Mhm. Aber Josué Duverger spielt in der Oberliga bei Cosmos Koblenz.
Wow.
Das ist kein Scherz.
Hey, das ist ja
aus der Oberliga zur WM.
Hey, das ist ja voll geil.
Ja, das ist mega geil.
So Traumgeschichte. Da wird es doch in Koblenz, wird es doch richtig abgehen im Public Viewing, oder nicht?
Mit Sicherheit.
Also wenn Koblenz das weiß. Also wenn Koblenz, ich würde das würde ich marketingmäßig ausschlachten.
Ja.
Komplett.
Finde ich geil. Also das ist ja nicht mal TuS Koblenz, sondern Cosmos Koblenz aus der Oberliga, ne? Also das ist völlig verrückt. Die schicken einen zur WM. Also,
fantastisch.
Das ist fantastisch, ja. Gucken wir mal auf Marokko. Wird das so fantastisch wie 2022, wo sie bis ins Halbfinale gekommen sind als erstes afrikanisches Team?
Ja, das glaube ich nicht. Also das war so ein Momentum, was man da hatte. Man ist ja auch im Afrika-Cup-Finale gelandet. Oder bin ich davon, wie das ausgegangen ist? mit Shitshows kennen sie sich also aus, muss man auch dazu sagen. Also von daher ist das vielleicht diese WM für sie nichts Ungewöhnliches. Ich glaube allerdings, dass das nicht fürs Halbfinale.
Also in der Gruppe wäre Marokko für mich eigentlich prädestiniert für Platz 2,
ja.
Wenn Brasilien strauchelt, sogar Platz 1. Ich sehe Marokko positiver.
Ja, aber doch nicht im Halbfinale.
Das nicht. Aber wir sprechen jetzt erstmal über Gruppenphase, wie weit es danach geht. Mal sehen, aber wenn man so auf den Kader der Marokkaner schaut, das ist schon richtig stark. Also da sind große Namen dabei. Hakimi von PSG, Elkanus vom VfB kennen wir natürlich, Brahim Diaz von Real, Bouadi von Lille, ein richtig starker Sechser oder Zehner. Saibari, den kann man noch erwähnen, von der PSV Eindhoven, den will der FC Bayern übrigens verpflichten. Ja. Na, da werden sie vielleicht noch ein Auge drauf werfen während der WM, Flügelspieler. Also ich finde Marokko richtig stark besetzt und ich glaube, sie werden gerade den Brasilianern, die nominell Gruppenerster werden müssten, werden sie richtig Probleme machen.
Ja, du hattest eingeleitet mit, sie waren im Halbfinale, können sie das wiederholen? Das habe ich, das habe ich von der Hand gewiesen. Gruppenphase werden sie, glaube ich, mehr oder weniger locker überstehen. Sehe ich auch Überraschungschancen gegen Brasilien und auch ein Einzug bis ins Achtelfinale durchaus realistisch mit dem Kader.
Ja, also Marokko hat sich wirklich, wirklich stabilisiert und die holen ja auch immer wieder neue Spieler dazu, ne, die irgendwo in den Top-Nationen ausgebildet werden, zum Beispiel Amaimouni Edjgouyab, ne, von der Eintracht. Der ist ja eigentlich in Deutschland geboren, aber hat halt marokkanische Wurzeln und den haben sie jetzt eben sich einverleibt, ne?
Ja, gut. Also er hat ja die Wahl und hat sich dann für Marokko entschieden.
Ja, beziehungsweise in Spanien tatsächlich geboren. Wusste ich gar nicht, habe ich gerade gesehen. Okay. Aber in Deutschland fußballmäßig ausgebildet. Und ja, den holen die sich dann und ja, hoffen dann darauf, dass der richtig durchstartet. Also das macht Marokko schon gut.
Ja. Ja, ist eine aussichtsreiche Mannschaft. Ich glaube, wie gesagt, nur nicht, dass das Halbfinale dann realistisch ist.
Was können die Schotten reißen? Zum ersten Mal seit der WM 98 wieder dabei.
Die Schotten haben beim letzten Turnier gezeigt, dass sie auf jeden Fall eines können und das ist Stimmung erzeugen und positiv auffallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den USA dann auch so möglich ist, aber sportlich auch eine der Mannschaften, die Wahrscheinlich sieglos und möglicherweise punktlos. Ja, wobei Haiti ist ja da, also dann vielleicht doch nicht
sieg.
Ja, gut, durch Haiti hat man ja gegebenenfalls sogar noch die Möglichkeit, einen vernünftigen dritten Platz zu haben. Aber dadurch, dass die anderen Mannschaften Brasilien und Marokko sind, wird es wohl nicht einer der 8 besten Gruppendritten
sein. Wie immer die Schotten, kampfstarke Truppe, da wird man natürlich über die Physis kommen, aber auch ein paar Namen dabei, die sicherlich ein bisschen outstanding sind. Andy Robertson von Liverpool zum Beispiel. Und sportlich hängt man am Tropf von, ja, Scott McTominay von Neapel, ne? Also der ist ja wirklich in Neapel zu einem absoluten Superstar gereift, hat sie zum Titel geführt und auch in der schottischen Nationalmannschaft ist er natürlich mit Abstand der wichtigste Spieler.
Ja, aber das wird trotzdem dann am Ende nicht für eine Überraschung in der Gruppenphase reichen, glaube ich. Ja, wie gesagt, es sei denn, die Brasilianer enttäuschen auf ganzer Linie.
Wer weiß, ne?
Also ein Sieg gegen Haiti und ein Unentschieden gegen Brasilien würde schon für einen guten dritten Platz reichen wahrscheinlich.
Ne? Marokko wird Erster, Neid und Missgunst bei den Brasilianern und die Schotten gehen auf Platz 2 durch.
Ja, oder so. Brasilien, Platz 3, aber nicht gut genug. Das wär's. Ja,
das wär's. Also diese Gruppe hat Überraschungspotenzial für mich.
Ja, das stimmt.
Gruppe D hat für mich eher weniger Überraschungspotenzial. Ja. USA, Australien. USA, Australien, Paraguay und die Türken.
Ja, das, ja, also da kann man, glaube ich, sagen, mit USA und der Türkei schon zwei Mannschaften, die den Anspruch haben, die ersten beiden Plätze für sich zu besetzen. Die USA ist mittlerweile zum 11. Mal bei einer WM dabei.
Als Stammgast, ja.
Als Heimmannschaft oder als Ausrichter natürlich auch mit einem gewissen Druck, aber halt auch mit der gewissen emotionalen Welle hinter sich. Und
ja, wir haben sie ja gestern noch gesehen, ne? Im letzten Spiel vor der WM gegen die deutsche Nationalmannschaft. Hat dich das überzeugt?
Ja, es war auf jeden Fall okayisch. Also man hat sich nicht abschlachten lassen von den Deutschen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie intensiv das insgesamt dann war. Testspiel war es ja trotzdem. Aber Die USA, die US und A haben einige namhafte Spieler im Kader. Also Christian Pulisic ist ja quasi deren Heiland, deren Lionel Messi, gerne auch mal größer gemacht als Lionel Messi, was ich persönlich dann vielleicht auch in die Richtung Albernheit abmoderieren würde. Aber mit Weston
mittlerweile bei Milan, ne?
Ja.
Pulisic, ja.
Kennt
man natürlich noch vom BVB, klar.
Klar, Weston McKennie hingegen kennt man unter anderem auch von S04, mittlerweile auch internationaler Top-Spieler, vor Larin Balogun, glaube ich, bei Monaco aktuell.
Ja, das ist ein auch sehr, sehr guter Spieler. Genau, in der Ligue 1 wirklich stark unterwegs, auch einer, der sicherlich nochmal einen Sprung zu einem Top-Club schaffen könnte. Ricardo Pepi von der PSV, ist ja Pipi. Einer, der bei Augsburg völlig gescheitert ist in der Bundesliga, danach aber wirklich noch einen guten Karriereweg hingelegt hat, da zu einem Top-Stürmer in Holland geworden ist, also auch ein guter Mann. Also ich finde den Kader der Amerikaner wirklich, wirklich nicht schlecht. Also da ist viel europäischer Einfluss dabei, da sind aber auch ein paar Spieler dabei, die in der MLS gut unterwegs sind.
Ja.
Also das ist sportlich gar nicht so schlecht. Und ich fand sie jetzt gegen Deutschland auch gar nicht so verkehrt.
Mhm.
Also
haben sich auf jeden Fall richtig reingehauen und haben auch die deutsche Nationalmannschaft zwischendurch etwas geärgert. Ich glaube, in der Gruppe werden sie es zumindest in die nächste Phase schaffen.
Platz 2 ist absolut machbar.
Ja, Platz 2. Je nachdem sogar auch Platz 1.
Ja. Würde ich auch sagen, ne? Wenn die Türken oder Paraguay irgendwie
offen, das strugglen,
dann könnte es auch sein, dass die USA vielleicht sogar als Gruppenerster durchgeht. Ja. Sehe ich auch als machbar. Ja, Paraguay, da kommen wir mal drauf. Die Südamerikaner schon zum 8. Mal dabei, seit 2010 zum ersten Mal wieder. Ja, die bringen natürlich auch wie immer so eine typisch südamerikanische Giftigkeit mit.
Ja, das stimmt. Also erstens eine südamerikanische Giftigkeit, aber auch eine südamerikanische Unberechenbarkeit. Ne? Also das das muss man auch dazu sagen, so wenn man sich jetzt nur den reinen Marktwert des Kaders anschaut, muss man sagen, ist ein Außenseiter in der Gruppe, haben jetzt zwar zwei, drei Spieler, die ein bisschen mehr aufs Tableau bringen, aber alles in allem eine Wundertüte, muss man sagen.
Ja, ziemlich. Also da gibt es andere Südamerikaner, die natürlich stärker unterwegs sind bei der WM. Also die Paraguayaner eher so ein bisschen dahinter. Also ja, also spielerische Klasse ist schon dabei. Premier League-Spieler haben sie dabei. Also unter anderem zum Beispiel Diego Gomez von Brighton & Hove. Das ist ein guter Mann. Also da bringen sie schon auch ein bisschen Klasse mit. Aber in der Gruppe ist ihnen schon Platz 1 oder 2 zuzutrauen, finde ich. Weil die Gruppe halt nicht so stark besetzt ist.
Okay, also das, da muss ich sagen, nee. Also ich würde sagen, vielleicht mit Australien sich um den dritten Platz streiten.
Nee, da sehe ich sie besser, muss ich sagen. Weil ich sehe, also nominell würde ich natürlich die Türken jetzt da drüber sehen,
ja, und die USA
was
auch.
Die Qualität angeht, aber die Türken müssen natürlich ihre PS auch erstmal auf die Straße bringen.
Ja. Ne?
Das ist ja ein altes Problem, was die Türkei häufig hat. Ne?
Das stimmt, aber trotzdem, da muss ich sagen, nee. Sehe ich die Paraguay leider, wenn dann als Überraschungsmannschaft, aber ansonsten glaube ich Platz 3 oder sogar Platz 4.
Wie siehst du denn die Man Down Under?
Die zum Beispiel, die könnten durch ihre, ich sag mal, geschlossene Körperlichkeit durchaus für eine Überraschung sorgen. Sehr viele bekannte Namen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so super gut sind. Aber ich 2022 ins Achtelfinale eingezogen. Die Australier haben was vor.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die Australier werden mindestens ein überraschendes Ergebnis erzeugen. Ich lege mich hier fest.
Powered by FC St. Pauli auf jeden Fall. Connor Metcalf und Jackson Irvine.
Ja.
Kennt man ja.
Ja. Und wieder für dich, Matthew Lecky.
Oh! Bei der Fortuna mal gewesen, ja. Matthew Lecky.
Ja, ich glaube so. Spielt, ey. Ich glaube, der aussichtsreichste Kandidat im Kader ist Nestori Irankunda.
Ex-Bayern-Talent.
Ex-Bayern-Talent, also immer noch Talent, aber Ex-Bayern, der es da nicht geschafft hat. Vielleicht der Druck einfach zu groß oder die Ansprüche zu hoch. Ich glaube, der könnte da tatsächlich Spaß machen. Ja, Australien, Paraguay sehe ich tatsächlich aber beide entweder, also höchstens überraschend, aber eher im unteren Bereich der Tabellen.
Ja, nominell stärkstes Team der Gruppe sollten eigentlich die Türken sein. Ne? Also ich meine, der Kader der Türkei liest sich schon wirklich gut. Da sind schon echte Stars auch dabei. Na, Arda Güler allen voran von Real Madrid. Can Uzun von der Eintracht dabei. Kenan Yildiz von Juve. Also da sind schon ein paar wirklich ganz, ganz große Namen dabei. Hakan Çalhanoğlu natürlich noch zu erwähnen. Die haben ja auch bei der letzten EM durchaus schon Spaß gemacht. Ja, also wenn sie es zusammen kriegen, wenn sie das Team wirklich auch als solches auf den Platz kriegen und dann ihre starken Einzelspieler ausspielen, dann ist den Türken eigentlich eine Menge zuzutrauen, ne?
Ich finde es sehr spannend, dass es erst die dritte WM-Teilnahme der Türkei ist.
Ja.
1954, stimmt. Das ist schon sehr lange her.
Das ist lange her.
Und dann 2002 und 2026. Also es scheitert häufig in der Drucksituation der Qualifikation. Vielleicht kann man die PS in einem Turnier besser auf die Strecke bringen. Also 2002 ist man ja auch Dritter geworden.
Ja.
Also wie du sagst, wenn sie sich zusammenreißen, dann können sie auch gut weiterkommen, aber das ist auch immer eine Wundertüte. Also die ganze Gruppe ist eine absolute Wundertüte.
Ja, meine Prognose wäre bei den Türken, ja, Gruppe schafft man, danach ist Schluss.
Oh, 16. Finale ist Schluss?
Ja, in Drucksituationen, in K.O.-Spielen kriegen sie Probleme.
Okay.
Gegen wen auch immer das geht dann. Ja. Aber ich glaube, weit darüber hinaus geht es nicht. Ja. Kommen wir mal zur Gruppe E, wo wir natürlich für einen Vertreter der Gruppe E hoffen, dass es doch ein bisschen weiter als das 16. Finale
geht.
Nämlich Curaçao, natürlich. Deutschland, der DFB.
DFB?
Der DFB. Gerade noch das letzte Spiel gegen die USA bestritten. Auch hier wieder gewonnen, genau wie gegen die Finnen. Ich glaube, das war jetzt das 9. Länderspiel in Folge, was gewonnen wurde. Und das ist, meine ich, sogar ein eingestellter Rekord in der DFB-Historie.
Das sind so Statistiken, wo ich sagen muss, ja gut, dann ist das so.
Ja, aber es ist ja jetzt nicht schlecht, dass man die letzten 9 Spiele gewonnen hat.
Nein, das ist schon gut. Das Spiel gegen die USA ging ja fantastisch los mit dem 1-0 durch Kai Havertz.
Ja.
In der 2. Minute. Aber danach, boah.
Ja, also bemüht. Bemüht, Anfangsphase war schon sehr dynamisch und spielfreudig, das fand ich gut, aber danach, boah, hat man sich irgendwie auch von den USA dann teilweise ja, irgendwie ein bisschen, also mit einfachsten Mitteln irgendwie wieder hinten reindrängen lassen. Ja. Das fand ich irgendwie ein bisschen zu einfach alles. Würde ich jetzt aber auch nicht überbewerten, nee. Das Spiel. Also das ist natürlich, da will sich auch keiner verletzen. Jetzt gerade nach der schweren Verletzung von Leonard Karl vielleicht alle auch nochmal so einen ganz kleinen Hintergedanken, so boah, ey, wenn mir jetzt das Gleiche passiert, fliege ich auch wieder nach Hause. Vielleicht auch noch so ein bisschen angezogene Handbremse.
Ja, ja, dann Leonard Karl mit Muskelbündelriss im letzten Schuss des letzten Trainings.
Ey.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer diesen Podcast verfolgt, der ist davon nicht überrascht, der hat es auch kommen sehen. Also es tut mir im Herzen weh, weil Leonard Karl hat es absolut verdient, mit seinen Leistungen, seiner Art und Weise und auch dem, was er dem Spiel geben kann, bei der WM dabei zu sein und hätte wahrscheinlich auch sein Breakout-Turnier sein können. Aber so ein Körper, der sich im Wachstum befindet, so derartig durch die Saison zu prügeln.
Erste Profisaison nach dem Jugendbereich, muss man auch immer wieder
erinnern.
Und die hat für den ja nicht mit der Bundesliga begonnen, sondern schon mit der Club-WM.
Ja.
Das heißt, der hat ja eine unfassbar lange Saison in den Knochen. Ja. Und ja, ich gebe dir da absolut recht, ne? Du hast ja immer wieder propagiert hier, es war wahrscheinlich zu viel.
Ja.
Und so eine Muskelbündelriss ist ja auch eine klassische Überlastungsverletzung.
Ja.
Ne?
So ein Bündel vor allen Dingen ist ja, also ich sag mal, so ein Faserriss oder Mikrofaserriss, das ist unangenehm, aber Bündelriss dauert richtig lang.
Ja, eben. Also teilweise wurde das ja so dargestellt, na ja, gut, zur Vorbereitung ist er wieder fit bei den Bayern. Das glaube ich aber mal gar nicht. Da fällst du 2-3 Monate mit aus, mit so einer Verletzung.
Ja, nachnominiert wurde übrigens Hassan Ouedraogo.
Und das war überraschend,
das
oder?
Das war wahnsinnig überraschend. Auch die Begründung von Julian Nagelsmann, sehr, sehr schwierig. Also da hat man wieder viel falsch gemacht in der Kommunikation.
Ja.
Also viele hätten damit Said Elmala gerechnet. Aber der hat seit dem 16.05. halt kein Fußball mehr gespielt. Da kannst du ihn nicht mehr gebrauchen. Dann weiß der nicht mehr, wie das geht.
Der ist raus. Verlernt. Ja, weißt du, wer auch am 16.05. sein letztes Fußballspiel hatte? Manuel Neuer.
Ja, das
ist, da scheint diese Regel nicht zu gelten.
Ja. Ja gut, der eine ist halt Weltklasse-Torhüter, der sich schon verdient gemacht hat und von dem man weiß, was er kann. Der andere ist ein talentierter Perspektivspieler, würde ich jetzt nicht auf die gleiche Ebene setzen.
Aber die Argumentation ist doch nicht so. Vor allen Dingen, bei Ouedraogo muss man vielleicht kurz dazu erklären, die haben bei RB Leipzig eine Südafrika-Reise gemacht, direkt im Anschluss an die Saison, hatten da ein paar Testspiele. Deswegen war Ouedraogo auch nach der Bundesliga-Saison noch im Flow quasi.
Ja, ne? Aber guck mal, wir haben doch in unserer, also Julian Nagelsmann hört doch diesen Podcast und wir haben doch schon gesagt.
Hoffe ich doch.
Ja, also haben wir ja schon mehrfach.
Erwarte ich.
Haben wir schon mehrfach festgestellt. Tom Bischoff.
Ja.
Das Allzweckmesser.
Ja.
Das deutsche Allzweck-Taschenmesser kann auf jeder Position eingesetzt werden, würde die Rechtsverteidigerposition auch noch mal abdecken, für die wir gar kein Backup haben. Und stattdessen haben wir jetzt nicht mal ein Backup für Sané, sondern einen weiteren Achter.
Ja, richtig. Also Ouedraogo ist ja eher einer. Ja gut, oder der könnte auch die Zehner-Position in dem System von
Achter, Zehner,
Offensiver, Sechser. Aber der ist kein Flügelspieler. Also das ist es ja. Ne? Also gut, du hast jetzt zwar Sané und Leveling noch für die rechte Flügelseite, aber Ouedraogo ist kein Flügelspieler. Ja. Der ist einer für die Zentrale. Ne? Elmala hätte vielleicht aber auch noch mal so emotionalen Ansporn da reingebracht, weil das hätte halt viele Fans gefreut, den dabei zu haben. So, ne? Also dann ist der eine aufstrebende junge Star ist dann raus, aber dann kommt der nächste nach, hätte auch irgendwie nochmal eine Signalwirkung gehabt. Ich finde es schade, ich hätte lieber Elmala dabei gehabt.
Ja, aber gut. Wer mir gar nicht gefallen hat, war Jamal Musiala. Der ist für mich komplett abgetaucht in dem Spiel. Ja,
leider schon.
Ich möchte nicht über Leroy Sané reden, das bringt nichts.
Gott bewahre.
Ja, ich glaube, einige Bälle suchen die immer noch, die geflankt
und geschossen. Und ausgerechnet wurde. Der macht auch noch das Siegtor. So, ne? Das ist ja dann auch wieder.
Und es sah auch nicht nach Absicht aus, wenn ich ehrlich bin.
Nee. Aber mehr schlecht als recht. Aber gut, der wird seinen Stammplatz jetzt haben, ne? Nachdem Leonard Karl raus ist. Genauer müssen wir auch nicht drauf eingehen. Den Kader haben wir schon in aller Deutlichkeit besprochen. Prognose für die Gruppe?
Ja, der Turnierbaum, der sieht ja so aus, dass man, glaube ich, spätestens im Achtelfinale auf irgendeine Top-5-Nation trifft.
Wenn was gehen soll, müssen wir die Großen aus dem Weg räumen. Ja. Das muss dann so sein.
Frankreich oder Brasilien warten da, glaube ich, je nachdem, ob Brasilien schafft. Das hatten wir ja schon besprochen.
Ja.
Frankreich wäre natürlich brutal. Und da ist dann, wenn nicht so ein Momentum erzeugt wird in diesem Turnier, ist gegen Frankreich Schluss. Das heißt, zwischen Achtelfinale und Finale kann tatsächlich alles drin sein.
Ja. Ja, das stimmt. Also für mich ist es auch die große Frage, schafft man es wieder, einen Großen aus dem Weg zu räumen? Weil das letzte Mal, dass man bei einer WM einen großen Namen aus dem Weg geräumt hat, war 2014, ne? Also im Finale, die Argentinier. Also danach kam nichts mehr. 2018 Vorrunden aus, 2022 Vorrunden aus.
Ja.
Also da haben wir nichts mehr geschafft in die Richtung.
Ja, dann wird's jetzt Zeit, Julian Nagelsmann. Dann wird's Zeit, dass gekocht wird.
Also es ist für mich auch eine Wundertüte, muss ich sagen. Natürlich mit der Lennart-Karl-Verletzung, das haut jetzt natürlich noch mal rein. Aber vielleicht schafft diese Mannschaft es irgendwie, einen Flow zu finden. Das, was ich so von außen finde, ist, dass man irgendwie sieht, dass diese Mannschaft sehr homogen ist. Also es wirkt irgendwie so, als würden die sich alle ziemlich gut verstehen. Das ist ja auch etwas, was manchmal ein Momentum auf den Platz bringen kann, unabhängig jetzt von den sportlichen, also den fußballerischen Vor- und Nachteilen. Vielleicht kann da so ein Flow entstehen. Aber mir fehlt die Fantasie, dass da irgendwie ein Run bis ins Finale möglich ist.
Aber dafür muss man tatsächlich auch erstmal die Gruppenphase überstehen. Und das wird entgegen der Meinung einiger Sofa-Experten nicht so leicht. Denn wir haben uns ja auch diese Gruppe mal angeschaut. Und ich würde jetzt mal beginnen mit der einzigen Mannschaft, wo wir 100%ig sicher sein können, dass 3 Punkte geholt werden. Und das ist die kleine Nation Curaçao.
Ja, das stimmt. Also,
erste Curaçao, Teilnahme.
Kleinste WM-Land jemals, ne?
Ja. Hast du gesehen, die sind mit so einem Bus angereist?
Ja, ja, hab ich
gesehen. Der einfach auch nach Curaçao aussieht.
Ja.
Also, das alter Bus das aus den 50ern oder so. Ja. Aber sehr, sehr gute Stimmung, ne? Sehr lustig drauf.
Trainerstuhl auch irgendwie komisch bei Curaçao. Also es war eigentlich Dick Advocat, der sie zur WM geführt hat. Dann war zwischenzeitlich für ein paar Wochen auf einmal Fred Rütten der Nationaltrainer von Curaçao. Und dann ist es doch wieder Dick Advocat gewesen, der jetzt zur WM fährt. Also irgendwie seltsames Hin und Her da.
Auch da wilde Nummern im Hintergrund. Ja, wird, glaube ich, für Stimmung sorgen, Curaçao. Aber das war's auch. Ich glaube nicht, dass es da eine Überraschung geben wird.
Nein, glaube ich auch nicht. Die werden, glaube ich, ohne Punkt da ausscheiden. Aber das ist auch völlig okay für die. Also die sind wirklich so froh, einfach nur dabei zu sein.
Das ist eine Klassenfahrt.
Einziger bekannter Name in dem Kader ist Tai Chong.
Oh.
Hat mal bei Werder Bremen gespielt.
Der hat mal höher gespielt.
Ja, geht so. Werder Bremen halt. Ne?
Ja gut, ich würde sagen, Bundesliga ist schon, kann man sich schon in den Lebenslauf schreiben.
Das stimmt. Kommen wir mal zu Ecuador. Südamerikaner. Ähnlich wie Paraguay, glaube ich, auch ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Also die Südamerikaner tun grundsätzlich weh.
Ja, boah, Ecuador, das ist eine Tretertruppe.
Boah, da wird's richtig auf die Hölzer geben. Ey.
Waren die das nicht auch, die Neymar kaputt gekloppt haben?
Bei der WM 2014?
Ja.
Das war Kolumbien.
War das Kolumbien, wo er so aus der Luft gehebelt wurde, wo ihm die halbe Hüfte zertrümmert wurde?
Ja, genau, das war das, wo er dann danach im Rollstuhl saß, halt unironisch.
Ja, okay.
Und ich weiß tatsächlich noch, welcher Gegenspieler es war. Es war Estupinian.
Ah ja. Ja gut, aber Ecuador ist in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs, was das angeht. 5-mal schon bei einer WM dabei, haben auch einigermaßen bekannte Spieler, sind aber, glaube ich, eher deswegen unangenehm, weil sie halt giftig sind.
Ja, glaube ich auch. Und die haben aber trotzdem ein paar größere Namen dabei. Ne? Also gerade so der Sechser, der Spielgestalter Moise Caicedo von Chelsea, der einfach mal einen schmalen Marktwert von 100 Millionen hat, der auch in der Premier League einer der besten Sechser ist und damit auch einer der besten Sechser der Welt. Da ist eine Menge fußballerische Klasse vorhanden, in der Defensive auch. Piero Hincapié, ne, kennen wir natürlich auch noch aus der Bundesliga, gerade mit Arsenal im Champions League-Finale gestanden. Da stand ihm gegenüber William Pacho, auch Ecuadorianer bei PSG, kennen wir auch noch aus der Bundesliga von Frankfurt. Also da ist eine Menge europäische Topklasse dabei bei den Ecuadorianern.
Ja, trotzdem halt sind es halt jetzt, ich sag mal, 5-6 Spieler, aber nicht der komplette Kader, sondern auch schauen, wie das alles miteinander funktioniert. Ja. Aber sicherlich sehr, sehr unangenehm und keine selbstverständlichen 3 Punkte für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, die wird man sich erkämpfen müssen, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Team, wo ich schon so langsam das Prädikat Dark Horse zücken möchte.
Der sogenannte Geheimtipp auf Deutsch.
Die Elfenbeinküste.
Ja.
Ich traue der Elfenbeinküste eine Menge zu bei dieser WM. Und das, also ich sehe das überhaupt noch nicht, dass Deutschland da mal locker 3 Punkte holt.
Nee. Also die Elfenbeinküste mit, ja, auch einer Menge Motivation auf dem Weg zur WM, weil, ja, erst 3 WM-Teilnahmen und die letzte ist auch schon wieder 12 Jahre her. Und jetzt hat man aber einen Kader, der richtig wehtut.
Also. Ja, da ist richtig viel Klasse dabei und da ist noch viel mehr europäische Klasse dabei als bei den Ecuadorianern. Also schaut man da mal ein bisschen durch, sieht man natürlich direkt einige Top-Bundesligaspieler, Yann Diomande von RB Leipzig, allen voran, Basumana Touré von Hoffenheim dabei. Also das ist schon eine überragende Flügelzange, die man da hat. Dazu noch einen ganz erfahrenen Frank Cassie im Mittelfeld, früher bei Barcelona gewesen. Evan Dicker, kennen wir auch noch aus der Bundesliga, mittlerweile bei der Roma, ganz erfahrener Innenverteidiger. Der Innenverteidiger daneben ist einer, der ja sicherlich ganz, ganz teuer mal verkauft werden wird von Sporting Lissabon. Ousmane Diomande, an dem sind alle Top-Clubs dran. Kossounou kennen wir auch noch aus der Bundesliga. Also der Kader der Elfenbeinküste bringt richtig viel Qualität mit und er bringt es auch auf die Straße. Die haben nämlich ihr letztes Testspiel vor der WM 2-1 gegen Frankreich gewonnen.
Ja, ja, und da sind wir dann schon in der Situation, wo wir sagen, ja gut, wir haben jetzt hier geguckt, was macht der Gruppenerste, der Gruppenzweite, in welchem Topf ist der unterwegs. Aber was ist, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Ende angewiesen ist, darauf eine der besten Gruppendritten zu sein?
Ja. Also ich glaube aus deutscher Sicht gegen die Elfenbeinküste wird das schwerste Spiel mit Abstand in dieser Gruppe.
Ja.
Also auch wenn man die jetzt schlägt, ich glaube Elfenbeinküste wird mindestens als Zweiter da durchgehen in der Gruppe und denen traue ich richtig viel zu.
Aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist das auch das letzte Gruppenspiel. Mal eben schnell schauen, weil ich glaube, dass das nämlich sehr, sehr günstig ist, weil man kann dann. Nee, gegen Ecuador ist das letzte Spiel. Okay.
Ja,
das
zweite ist gegen Elfenbeinküste.
Boah, genau, das ist halt dann richtig giftig, weil du gewinnst gegen Curaçao, sag ich jetzt einfach mal, ne? Du gewinnst gegen Curaçao, verlierst gegen die Elfenbeinküste und hast dann eine absolute Zitterpartie gegen Ecuador.
Ja.
Das wird brutal. Das wird was für den Kopf sein.
Könnte auf jeden Fall passieren. Ja, dann gehen wir mal auf die Gruppe F. Und dann machen wir auch gleich hier die Hälfte der WM-Vorschau mit der Gruppe F dann perfekt. Die Gruppe F bringt mit Japan, Niederlande, Schweden und Tunesien.
Ja, eine Menge Qualität. Also wenn ich Tunesien wäre, würde ich sagen, ja, ach Mann, warum?
Also es ist wirklich schon, also es ist eine Gruppe, die ausgeglichen stark ist. Ne? Ja. Also da fällt keiner ab so richtig.
Ja, Tunesien würde ich schon.
Ein bisschen, aber Tunesien ist jetzt auch nicht Haiti, ne? Also.
Nee, aber also ich würde mal sagen, mit den Niederlanden hat man da ein Top-Team, wo man eigentlich immer rechnen muss, dass sie Leistung bringen sollten, von den Namen her, also die immer große Namen ins Turnier bringen. Bisher 3-mal im Finale, 74, 78, 2010, noch keinen Titel geholt. Wenn man so überlegt, was in den letzten Jahren alles für die Niederlande gekickt hat, eigentlich zu wenig.
Ja.
Immer daran gescheitert, dass andere Nationen gleichzeitig auch eine goldene Generation hatten.
Ja, klar. Das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen das Problem der Holländer immer gewesen. Heute habe ich hier das holländische Trikot aus den 80ern an. Mhm. Deswegen, die Holländer sind natürlich immer so ein bisschen auch in meinem Herzen. Ja, ich finde nicht, dass die Holländer jetzt besonders herausstechen bei dieser WM.
Also bei der WM nicht, aber in der Gruppe schon.
In der Gruppe auf jeden Fall, ja. Also da sehe ich sie schon favorisiert, aber ich sehe sie jetzt nicht, dass sie da irgendwie bis Richtung Finale unterwegs sind. Das glaube ich nicht. Wenn ich da so ein bisschen auf den Kader gucke, da fehlen so die ganz großen Namen. Ne? Also ich meine, gut, man hat so einen Ryan Gravenberch von Liverpool, das ist natürlich ein Top-Spieler, einer, der nah an der Weltklasse ist. Reinders von City, De Jong von Barcelona, die Timber-Brüder. Ja, das ist alles schon stark, aber ich glaube, so im Vergleich mit den ganz großen Nationen, so England, Spanien, Frankreich, ja, da wird Holland nicht ganz mithalten können. Aber in der Gruppe sind sie favorisiert.
Ja. Und vielleicht hilft es ja auch, dass man diesmal nicht so eine ganz brutale Talent-Truppe hat, sondern oberes Regal auf jeden Fall, aber nicht favorisiert. Vielleicht hilft das ja. Das kann ja auch sein, dass auch die holländische Nationalmannschaft da mal zusammenwächst und dann entsprechend plötzlich doch eine Art Überraschung bildet. Ja, also die Niederlande da definitiv der Titelfavorit. Dann kommen wir zu Japan. Japan, eine Mannschaft, die in den letzten Turnieren immer besser geworden ist. Also in Japan hat man ja offensichtlich hat man irgendwie es geschafft, was Brasilien nicht schafft. Und zwar, dass man die Talentförderung, die Spielerförderung vernünftig angeht, sodass daraus einfach auch ein guter Nationalmannschaftskader entsteht.
Ja, das stimmt. Und sie haben ja auch namhafte Leute dabei, ne? Gerade aus der Bundesliga, Kaishu Sano von den Mainzern, der sich in der Bundesliga sicherlich als einer der besten Sechser etabliert hat und auch in der japanischen Nationalmannschaft sehr, sehr wichtig ist.
Ja, einfach hat er den höchsten, also das muss man sich auf der Zunge kurz zergehen lassen, in einer nicht ganz so schlechten Fußballnation hat ein Mainzer Spieler den höchsten Marktwert. Ist vielleicht auch mal was ganz Schönes. Aber es gibt natürlich auch andere namhafte Spieler, die man kennt. Also Hiroki Ito zum Beispiel in der Innenverteidigung vom FC Bayern. Rizzo Doan ist sicherlich auch ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Aber wer besonders herausgestochen ist in der Qualifikation, das ist Ayase Ueda. Der ist Torschützenkönig in der Eredivisie geworden.
Ja, für Feyenoord richtig erfolgreich unterwegs gewesen. Der könnte auch gut jetzt im Sommer zu einem Top-Club wechseln. Der hat sich da richtig in den Fokus gespielt. Da hat man einen sehr treffsicheren Stürmer, Mittelstürmer auf jeden Fall dabei, ja.
Und ich sehe dann Japan tatsächlich als eine Mannschaft, die Anspruch erheben darf auf den zweiten Platz in dieser.
Ja, finde ich auch. Muss sich aber auf jeden Fall mit den Schweden auseinandersetzen. Die Schweden kommen auch kommen mit einer guten Kaderqualität, glaube ich, rein, aber mit nicht so einer guten Form. Ne? Keins der ersten 6 Quali-Spiele gewonnen.
Ja.
Das war ziemlich schlecht, ne? Also was die Quali angeht. Da hat man es erst hinten raus geschafft.
Ja, hat man dann Jondal Thomason entlassen, Graham Potter dafür eingesetzt und der hat dann über die Nations League und die Playoffs sich für das Turnier qualifizieren können. Ja, die bekanntesten Namen sind Alexander Isak und Viktor Gyökeres. Gyökeres, weiß nicht, wie spricht man den aus?
Gyökeres. Ja, Alexander Isak muss man sagen, vom Namen her ja, ne, der ist ja für eine abenteuerliche Summe im letzten Sommer von Newcastle zu Liverpool gewechselt, aber der hat bei Liverpool kaum gespielt, weil der auch ganz, ganz lange verletzt war, also von dem ist man völlig enttäuscht bisher. Mhm. Ob der jetzt für Schweden so eine große Rolle spielt, glaube ich nicht, da wird eher Viktor Gyökeres spielen, der bei Arsenal aber auch häufig nur auf der Bank sitzt, weil Kai Havertz spielt, wenn er fit ist.
Ja, also die Schweden haben offensichtlich ein Formproblem. Muss man mal abwarten, ein bisschen Bundesliga Qualität ist auch hochgestochen, weil man hat dann Bernhardsson von Holstein Kiel, Swanberg von VfL Wolfsburg.
Das ist nicht mal Bundesliga, sondern zweite
nicht
Bundesliga.
Nicht mal mehr Bundesliga, St. Pauli, Erik Smith, auch zweite Bundesliga. Also,
ja, aber Daniel Svensson vom BVB hat man noch dabei.
Der kann es dann aber auch alleine nicht mehr retten. Nein, Quatsch, aber ich glaube, Schweden würde sich in der Gruppe schwer tun, vielleicht über Tunesien und ein engagiertes Unentschieden gegen Japan noch auf dem dritten oder zweiten Platz landen, aber
ich sehe da über die Lucky Loser-Wertung.
Ja, vielleicht. Ja, wie man es auch in die Quali geschafft hat, ne?
Ja, ja, das
über den zweiten Bildungsweg.
Ja. Ja, und die Gruppe komplettiert wird von Tunesien, ne?
Ja. Der Underdog der Gruppe, die, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, bei der Auslosung auch gedacht haben, ja, gut, dann machen wir uns da drüben eine schöne Zeit, hoffen das Beste, erwarten das Schlimmste und dann wird das schon.
Ja. Ja, wobei, also ich meine, die Tunesier haben natürlich auch immer mal so den ein oder anderen bekannten Namen in Europa dabei. Ne? Also zum Beispiel Hannibal von Burnley, hat man vielleicht schon mal gehört.
Ja.
Nicht der, der Leber ist.
Achso, ich dachte vielleicht der mit den Elefanten über, die Alpen kam.
Ja. Genau. Kommt eigentlich aus der Jugend von ManU, in England recht bekannt. Ich würde es auch so sehen, dass Tunesien sicherlich Underdog ist in der Gruppe, aber nicht so Underdog-mäßig wie Haiti oder Curaçao. Ne? Ja,
aber. Also sie nehmen Rani Khedira mit und Elias Skiri. Damit hat man auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung dabei, aber ansonsten wird es halt wirklich dünn. Und wenn man sich den Gesamtmarktwert ansieht, der ist niedriger als manche Einzelspieler überhaupt. Also von daher, ja, Tunesien macht eine schöne Reise und geht dann aber auch wieder zurück.
Da erwarten wir dann doch eher das Vorrunden aus.
Ja. So, und damit sind wir dann zumindest mit dem ersten Teil der XXL-WM-Vorschau durch. Die FIFA macht es uns nicht leicht, ne? Also 48 Teams, ja. 100 Gruppen, das lässt sich natürlich nicht mal ebenso wegfrühstücken. Deswegen gibt es diese XXL-Variante auch in zwei Teilen. Den ersten haben wir jetzt hinter uns gebracht und die Gruppen, was ist das dann? G bis L?
L, ne?
G bis L.
Ja, wen haben wir da noch so im zweiten Teil zu besprechen? Spanien auf jeden Fall. Die Engländer haben wir noch. Österreich haben wir noch dabei.
Ja.
Frankreich. Also da sind noch große Namen dabei. Argentinien, der Titelverteidiger kommt noch.
Also uns ging es beiden so. Das war so ein Stimmt so. Stimmt. Moment. Stimmt. Der Titelverteidiger.
Ja, also da kommt noch einiges auf euch zu. Und also ich habe ja bei Elfenbeinküste schon gesagt, vielleicht ein Geheimfavorit, der weit kommt, womit nicht viele rechnen. Mhm. Wir haben noch ein weiteres Team, was im zweiten Teil folgt, wo wir beide unisono gesagt haben, achtet auf dieses Team.
Ja, und ich glaube, ein drittes, was man immer nicht so ganz auf dem Schirm hat, das werden wir auch noch mit reinbringen, als möglichen Titel. Favorit.
Ja, da, also ihr seht, da sind noch einige Sachen offen, die wir hier für euch besprechen werden im zweiten Teil der großen XXL-WM-Vorschau, dann am Dienstag für euch. Und das war's für heute.
Genau. Und das war doch eine fulminante erste Folge zum Thema WM-Vorschau. Power-Ciao.
Power-Ciao. Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.